Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast. Präsentiert von Coinfinity. Nicht vergessen, was Bitcoin bringt in einem Wort und ihr spart euch 6 Monate lang die Gebühren beim Bitcoin-Broker Coinfinity. Naja, wir haben heute die letzte Folge der 3. Staffel Burggespräche. Eine Folge, die mich wirklich mit einem absoluten Grinsen im Gesicht zurücklässt. Denn wir fangen an bei der Frage, wie geht's eigentlich dem Fiat-System? Worauf baut das Fiat-System computermäßig eigentlich auf? Läuft das auf Windows oder auf noch älteren Maschinen? Und was bedeutet das, wenn man das hochrechnet? Woher kommt eigentlich der Widerstand gegen neue Ideen, wie zum Beispiel Bitcoin? Wie äußert sich der? Wie kann man mit dem umgehen? Was bedeutet das, wenn die EZB ständig auf Bitcoin hinhaut? Klammer auf, eigentlich was Gutes. Und wie können wir uns selbst in dieser Welt vielleicht besser zurechtfinden? Woher kommt der Antrieb der Bitcoiner und Bitcoinerinnen, einfach was zu tun und nicht nur auf ihrem Arsch rumzusitzen und vielleicht sogar mehr zu tun in der Zukunft? Bitcoin ist ein dynamisches System, das macht es so wahnsinnig erfolgreich und so wahnsinnig interessant für all diejenigen, die verstehen, dass Arbeit etwas ist, das einem auch einen Sinn im Leben gibt. Das Proof of Work bedeutet, egal auf welcher Uni du warst, du musst erstmal beweisen, dass du das kannst, was du vorhast. Und das Allerwichtigste ist, dass man sich A zutraut, dass man B Experimente wagt. Und wir stellen die Frage, warum Bitcoin oder gibt es andere Bereiche wie Bitcoin, die so interessante Leute anzieht? Und wir kommen drauf, eher selten. Deswegen sitzt der Peter nach vielen, vielen Jahrzehnten des Lebens mit fast 85 da und redet über Bitcoin. Und ich freue mich, dass ich mit ihm über das reden kann, dass ich eure Ideen und für euch diese Serie machen kann. Viel Spaß und gute Unterhaltung bei der letzten Folge der 3. Staffel Bulli Bursti Burggespräche. Mein lieber Peter, bis vor wenigen Sekunden sind wir noch in die bitzi Details von Bitcoin und Kryptographie hinabgestiegen. Und jetzt steigen wir raus und stellen uns einmal die Frage, was für Herausforderungen technisch und ökonomischer Natur eigentlich das Fiat-System in Zukunft zu bewältigen hat. Das klassische System, das System, in dem 99,9% der Menschen immer noch leben. Auch wir mit einem großen Teil von unseren Beinen sozusagen leben. Kannst du uns kurz einmal deinen Background da auch geben als Computerei-Experte in der Vergangenheit? Du machst ja jetzt sozusagen in diesen Systemen seit Jahrzehnten.
Ja, also das ist wie alle eingefleischten alten Systeme und das wird künftig noch 50 oder 100 Jahren auch für Bitcoins gelten, dass Systeme, die lange laufen, immer einen immer größeren Bestand an Ritualen aufbauen, die irgendwann eingeführt wurden und wo nach einigen Jahren keiner mehr weiß, warum machen wir das so und nicht anders. Also, und je länger ein System und je breiter ein System aufgestellt ist, und das Fiat-System ist halt das breitest aufgestellte Geldverrechnungssystem überhaupt, die haben ungeheuer viel so Leichen sozusagen im Keller, wo eigentlich wahrscheinlich niemand mehr eine genaue Antwort geben, warum hat man dieses Detail damals so programmiert. Also das ist das, was wir Softwarearchäologie bezeichnen. Das ist ein Geschäft, sogar ein ganz gutes, weil ja das manchmal bereinigbar ist, aber oft eben nicht bereinigbar ist, weil sich niemand traut, diese Entscheidung zu treffen, löschen wir es einfach raus. Weil dann unter Umständen nach einer Befehlskette von 10.000 weitergeleiteten logischen Schlussfolgerungen vielleicht dann was Fatales herauskommt. Und daher sind so alte Systeme halt mit sehr vielen Ritualen befrachtet, die eigentlich nicht unbedingt notwendig sein müssten, aber es traut sich sie nicht, niemand aus dem Verkehr zu ziehen.
Ist das auch der Grund, warum für Menschen, die in dem alten System besonders wichtig sind, warum es denen so schwer vorstellbar ist, dass da einfach ein neues System gibt, das anders funktioniert und anders läuft?
Ja, die waren ja gewohnt, dass das immer gut funktioniert hat und nie angezweifelt wurde. Und wenn man etwas tut, zum Beispiel, Niemand denkt noch, warum atme ich? Weil es ja immer funktioniert. Nicht? Eigentlich, das erste Mal denken fast alle Leute noch über das Atmen, wenn sie Atemprobleme haben. Mhm. Ich kenne niemanden jungen Menschen, der noch lustig atmet, dass die der Gedanken machen, warum atme ich überhaupt? Nicht? Das machen so schrullige Forscher wie ich vielleicht. Aber in Wirklichkeit ist eben ein System, das sich gut bewährt hat, wird zur Selbstverständlichkeit.
Auf einer ökonomischen.
Und das Wort sagt ja schon einiges.
Wir wollten ja über das Technische reden, aber auf einer ökonomischen Ebene, wo ich mich wohlfühle, da haben wir zum ersten Mal überhaupt angefangen nachzudenken über das Fiat-System, würde ich sagen, mit der Finanzkrise 2008.
Ja, überhaupt, in Krisen beginnt man nachzudenken. Wie man es gerade vorher gesagt hat, über das Atmen denkt man erst noch, wenn man keine Luft kriegt. Übrigens beim Tauchen auch, so wie ich da ja schon einmal erzählt habe.
Ja.
Aber im Wesentlichen ist es, da sagst du ganz Richtiges, und wenn eine neue Herausforderung wie Bitcoin auftaucht, ja. das katapultiert diese Leute aus ihrem bequemen Fauteuil heraus und sie müssen plötzlich wieder darüber nachdenken, warum sie das so machen, was sie machen. Und das schafft ja genau diese Stimmung, mit der wir als Bitcoiner dauernd konfrontiert sind. Da neigt der Mensch dazu, einfach das abzuplanken und sagt, das ist mir jetzt alles viel zu kompliziert. Und Leute, die außerdem noch was zu verlieren auch haben, weil sie ja jetzt ganz wichtige, angesehene Persönlichkeiten sind, Kraft ihres Amtes und nicht, weil sie so gescheit oder so schön sind. Und die Leute, die verwehren sich da besonders dagegen. Also es ist für mich schon sehr verständlich, je höher der Banker, desto mehr Aversion zu Bitcoins wird er beruflich einmal haben. Wenn er aber nebenbei halt auch noch ein verspieltes Kind in sich trägt, kann er ja privat damit experimentieren.
Aber das sind dann Banker, die wahrscheinlich auch nicht wissen, auf welcher Informatik, auf welcher Computerbasis das Fiat-System selbst läuft.
Also ich muss ehrlich sagen, ich treffe sehr wenig Banker, wenn sie nicht zufällig EDVler sind, die in einer Bank arbeiten, aber das sind ja dann keine Banker in dem Sinne. Ja. Die kennen alle nicht, wie die Programme strukturiert sind.
Die wissen ja in
Wahrheit. Das weiß sogar der EDVler nicht, weil der weiß ja nur diese paar, drei, fünf Programme, die er verwaltet. Da hat er vielleicht in den Source Code reingeschaut, aber die anderen schaut ja auch kein Programmierer außer aus Neugierde in einen fremden Source Code rein, weil es ja mit Arbeit verbunden ist.
Aber Bitcoin sagt ja nicht nur, dass es technisch anders machbar ist, sondern auch, dass es ökonomisch anders machbar
ist. Ja, das ist schon richtig. Das ist ja die Grundidee von Bitcoin, weil ja der Dritte fehlt. Das ist ja eine grundlegend neue Sache, aber so neu ist sie auch nicht, weil ja bevor das Geld erfunden wurde, war das der Normalzustand. Aber der Bitcoin kann uns mit modernen Mitteln diesen archaischen Zustand wiederherstellen.
Das ist so richtig, genau. Ganz genau. Wir haben quasi uns.
Und vor dem fürchten sich die Leute.
Und sie, es kommt doch durch, weil sie sagen, naja, das bringt uns zurück in die Steinzeit. Das ist so ein Argument.
Ja, ja. Aber eine viel elegantere, modernere Steinzeit als die Steinzeitler hatten. Weil die hatten natürlich keinen Bitcoin. Das wird nicht einmal der uns in diesen Vorwurf macht, behaupten. Also, das ist völlig richtig. Es wird dann wieder eine direktere Verbindung zwischen Lieferant und Käufer sein. Und es wird nicht mehr so viel Zwischenträger geben müssen. Außer sie werden aus Bequemlichkeitsgründen gewünscht. Aber das hat ja auch seinen Preis. Also der Bitcoin hat schon was sehr viel mit dem Verhalten der Menschen zu tun.
Im Fiat-System gibt es für mich zweimal den Bedarf für einen Mittelsmann. Der erste, der ursprüngliche, quasi die Bank, die Notenbank, die standardisiert und für eine Währung sorgt und die Bank, die das Ganze mitverwaltet. Und dann aber im negativen Effekt des Fiat-Systems sind wir alle gezwungen, unser Geld zu investieren. Wir können ja nicht sparen, wir müssen investieren. Und dann kommt nochmal dieses Bankensystem und kümmert sich darum, dass wir das Geld anlegen. Also so wie der Larry Fink, der hat es offenbar schon verstanden und andere. Und bei beiden ist natürlich ein kompletter eine komplette Ablehnung dieses Bitcoin-Systems zu erwarten, weil das ja beide eigentlich wegrationalisiert.
Ja, und weil sie natürlich ein sehr eingespieltes und dadurch mächtiges System sind, komme ich ja auch immer zu der Schlussfolgerung, die ich ja immer von mir hertrage. Niemand darf glauben, dass der Bitcoin jetzt zu irgendeinem Punkt X das andere Geld völlig ersetzt. Das wird nicht sein. Das wird schon allein deswegen nicht sein, weil der Bitcoin das ja dann gar nicht bewältigen kann. Also wenn wirklich alle Geldtransaktionen über das Bitcoin-System haben, dann muss man eben vorgeschützte weitere Layers
Ja.
basteln, wie Lightning oder was,
Oder das Bankensystem.
oder das Bankensystem. Und meine Vermutung ist ja, nach einem entsprechend langen, hinhaltenden Widerstand werden praktisch einige hellere Banken, meistens kleinere, die halt beweglicher sind, experimentieren ja schon damit.
Ja.
Also wir kennen ja Beispiele, wo gewisse Banken bereits Bitcoin-Dienstleistungen durchaus machen. Und wenn sie sich bewähren, werden dann die Großen sagen, ah, das wollen wir auch.
Aber die.
Das hat ja auch, war ja nicht der erste ETF, war ja auch nicht vom Larry Fink. Die hat so viele kleine, sogar in Europa schon gegeben, die sogar heute noch da sind. Ich habe sogar welche im Portfolio. Also das heißt, man kann ja nicht sagen, dass die Europäer so doof waren und haben das gar nicht gewusst. Aber die sind nicht groß geworden, komischerweise, weil wir eine Kultur haben, die heute halt ein bisschen anders ist als die amerikanische.
Da sind wir dann wieder in den Feinheiten auch der Juristerei. Die sogenannten ETFs, die es bei uns gibt, in Europa sind ja keine ETFs, sondern
Jetzt hast
ETNs.
aber du mit der Juristerei
Ja,
alles
aber da kenne ich mich wenigstens,
anders.
in dem Mindestbereich kenne ich mich wenigstens aus. Das sind ETNs, also Exchange Traded Notes, das nennt man auch Exchange Traded Products, Exchange Traded Commodities. Der Name ist unterschiedlich, aber der Unterschied ist, dass diese Wertpapiere, die den Bitcoin-Preis abbilden, den Bitcoin, die sie kaufen, nicht im Sondervermögen haben. Das heißt, wenn der Herausgeber, ich habe ein Gegenparteirisiko mit dem Herausgeber, beim Larry Fink habe ich dieses Gegenparteirisiko theoretisch nicht, sondern der müsste mir im Falle einer BlackRock-Insolvenz die Bitcoin ausfolgen. Aber aus irgendeinem Grund ist es in Europa, also in der EU, nicht in Europa, sondern in der EU, in der Schweiz kann man den BlackRock ETF kaufen, aber in der EU ist es aus irgendeinem Grund verboten, ETFs mit nur einem Rohstoff aufzulegen, deswegen gibt es auch keinen
Ja,
Gold-ETF.
oder sehen wir wieder, dass das Regulativ das System bestimmt, bis zu
Ja.
einem gewissen Grad. Und dann sind wir auch schon wieder bei meinem Fimmel, nicht? Das ist auch eine Taxonomie. Du hast mir jetzt gerade ein paar taxonomische
Ich
Begriffe um
weiß.
die Ohren gehauen, sozusagen,
Ich kann auch
wo
mit diesen
du
Waffen
eben,
kämpfen.
ja, das ist ja okay, wo du eben dir angemaßt hast, du hast die Definitionsmacht, weil du voraus ausgehst, ich weiß es nicht und du weißt es. Nicht? Und genau das machen die Banker ja auch ununterbrochen. Du wirst ja schon merken, dass jeder Banker dir ein bisschen von oben herab seine Produkte
Ja.
erklärt und alle anderen Produkte unterschwellig mies macht, dass du sie ja nicht wollen sollst. Nicht? Und
Ja.
das ist ganz ein normales Verkäuferverhalten. Das wird auch
Ja.
früher oder später bei Bitcoin-Dienstleistern auch so sein. Das hast du ja im Kryptobereich ja längst selbst schon wahrgenommen. Nicht? Du musst dich ja fast jetzt schon hüten, zu einem Kryptianer zu gehen, weil der würde ja alle möglichen Shitcoins unterjubeln und sagt, na, Bitcoin, das ist ja schon alt und durch. Also wir werden auch diesen Konkurrenzkampf erleben. Und das überzeugt mich auch, dass auch der Bitcoin es nicht schaffen wird, völlig monopolistisch Alleinherrscher zu werden.
Auf einer höheren Ebene, du redest jetzt von den Bankern, aber es ist eben auch bei meinen besonderen Freunden, den Notenbankern, zu beobachten, dass sie sich bemüßigt gefühlt haben in den vergangenen Jahren, also sowohl die Bank of International Settlements als auch die EZB, klarzustellen, als Krypto Bitcoin runtergegangen sind, wir haben gewonnen.
Ja.
Ja, der Augustin Carstens hat gesagt, ja, also Fiat Money hat bewiesen, wir sind besser als Krypto. Die EZB hat gesagt, Bitcoin ist tot, Bitcoin kommt nie wieder. Beide sehen jetzt doof aus, weil es so schnell gegangen ist. Aber es ist also zuerst einmal quasi dieser taxonomische Posten in der Erde, sagen wir haben gewonnen. Wie die Es erinnert mich ganz stark wirklich an die Sowjetunion, die immer wieder gesagt hat, na, jetzt haben wir also die Aufständischen besiegt, jetzt das hat sich jetzt erledigt, ja.
Ja.
Am Schluss hat die DDR haben es dann die Leute einfach ausreisen lassen und gesagt, na, jetzt sind die Troublemakers sind draußen, jetzt können wir wieder Sozialismus machen, ja. Und genauso verhalten sich die Notenbanken, die ja sehr wohl das Monopol haben, das muss man schon sagen. So wie du sagst, es gibt ja jetzt Monopolisten, das sind die Notenbanken. Und jetzt und kommt der Punkt, wo sie sagen, nein, wir machen jetzt digitale Zentralbankwährungen und das Ganze baut auf dann irgendwie auf Windows 3.11, ja, im
Wahrscheinlich.
untersten Keller irgendwo,
Na, da
ja.
baut sie ja auf irgendein IBM-Betriebssystem vermutlich auf, weil die ja noch alte IBM-Hummeln sterben, die immer erneuert werden und aufgerüstet werden, aber es sind immer dieselben Hummeln.
Hobeln.
Wir haben immer
Ich glaube,
Hummeln, das heißt.
den Hobel muss man jetzt unten einblenden, was das für Bundesdeutsche bedeutet.
Ja, die haben das auch, die haben, glaube ich, das gleiche Wort, die haben es nur deutsch pronunziert, aber das, also im Branchenjargon hat man dazu einen Hobel gesagt, das ist ein IBM-Hobel. Also damit hat man gemeint, sein Riesending, das unten im Keller steht mit Security und da darf niemand hin und das relativ einfach in COBOL programmiert ist.
Und das ist bis heute die Basis unseres Finanzsystems?
Ich weiß, fast in alle Banken steht und
Naja.
wahrscheinlich auch in der EZB natürlich.
Die haben das übersiedelt vom alten ins neue Gebäude, den Hobel.
Ja, die haben sicher das nicht auf Windows. Aber er würde auch nicht
Ist
funktionieren,
das
würden sie.
eigentlich vielleicht sogar gut, dass das so altmodisch ist, weil das ist wenigstens.
Ja, das ja ein stabilisierender Faktor ist, natürlich. Das ist so wie zum Beispiel in Staatsarchiven selbstverständlich die Verfassung dann in irgendeinem vergilbten Papierstapel steht, damit man wirklich einmal bis zu den Wurzeln gehen kann. Nicht? Und wenn man ein Problem hat im Bankenwesen, nicht, dann muss man von der äußersten Außenschicht, sprich auf den diversen Handys bei den kundenlaufenden Plattformen, dann steht wieder einmal, ja, am Sonntag müsst ihr mit eingeschränkten Betrieb, weil dann müssen wir das überall, dann
Ja.
muss das bis oben wieder durchgegangen werden und irgendwo kann man dann das, was man will, reparieren. So läuft das normal immer.
Wird Ihnen das jetzt gelingen, dass Sie jetzt mit digitalen Zentralbankwährungen den nächsten Schritt schaffen in diesem Fiat-System?
Natürlich, weil das ist ja nicht so was Kompliziertes, weil das ist eigentlich, wenn man schaut, alles, was bei den Leuten am Handy ist, ist ja schon sowas in Wirklichkeit. Und die sind sozusagen die Blockchain für alle Handys, die bei ihnen, nicht? Wenn du halt bei der Bank XY bist, hast denen ein spezielles App am Handy und damit ist der deine Blockchain, weil der tut deine Buchungen
Ja.
verwalten und kann sie auch rekonstruieren, wenn der Steuerbrief verschimpft oder deine Frau sagt, jetzt zeig mal, was ist mit dem Geld wirklich geschehen, dann musst du bei der Bank das abfragen und die geben dir das. Und wenn du dann womöglich, so wie ich, ab und zu eine gerichtliche Auseinandersetzung hast, musst du die Bank sogar noch bitten, das dir auszudrücken und mit einem Bankenrundstempel zu versehen, sonst nimmt das Gericht das als Beweismittel vielleicht nicht an. Also das sind dann Rituale der Juristerei, des politischen Geschehens, die sind einfach, wie sie sind. Da kommen wir wohl nicht drüber. Und das ist auch was, wo ich immer predige, liebe Leute, der Bitcoin wird die Welt nicht neu erschaffen. Der muss sich in die bestehende Welt integrieren. Und das tut er ja auch. Mit
Aber
einmal
er wird sich
hin.
schon verändern.
Natürlich wird er sich verändern, wenn die Leute es machen. Wenn die Leute sich bevorzugtem Staat unterwerfen, wird es eine kleine, sozusagen, einzelmenschliche, sozusagen, Widerstandsgruppe sein. Das ist zum Beispiel genau meine Bullybustianer-Politik. Ich gehe davon aus, dass es immer eine sehr kleine, überschaubare Menge an Menschen ist, die dann gewisse Kommunikationsrituale vielleicht entwickeln, ohne mein Zutun.
Das bedeutet aber, dass die sogenannte Toxizität der Bitcoiner, die sagen, wir müssen Bitcoin verwenden, wir müssen mit Bitcoin zahlen, wir müssen Bitcoin mit den eigenen Schlüsseln halten und so weiter, dass das auch eine politische Rolle spielt, dass man sagt, dass man
Natürlich,
quasi
ja.
die eigenen Rituale entwickelt und den Ritualen der Fiat-Welt entgegensetzt und die dann auch auf die auch pocht.
Ja, aber da muss man natürlich dann wieder auseinanderhalten. Bitcoin-Interessierte sind was anderes wie Bitcoin-Aktivisten. Und die Bitcoin-Aktivisten sind, sozusagen aus der politischen Perspektive so eine winzige kleine Partei wie halt quasi nicht einmal wie die Bierpartei. Nicht, weil die Bierpartei angeblich ja schon fast ins Parlament kommen könnte, aber ich könnte mir bis jetzt nicht vorstellen, dass eine Bitcoin-Partei überhaupt es schafft, überhaupt auf die Wahlliste zu kommen.
Weißt du, da bin ich mir inzwischen nicht mehr sicher.
Weil die Bitcoiner in der Hinsicht nicht sehr interessiert eigentlich sind. Das sind keine Funktionärstypen.
Das stimmt, aber ich glaube, dass Grundgesamte, weil Bitcoiner sind, wenn sie mal Bitcoiner sind, sind sie sehr.
Ja, aber da müsste jetzt dann irgendein Leading Figure oder Leading Group auftauchen, die also dann diese ganzen Parteirituale auf sich nimmt, auch alle diese vorhergehenden Vernichtungsfeldzüge der etablierten Parteien über sich ergehen lässt und alle möglichen Anwürfe parieren muss, bis sie überhaupt, nicht, weil als Erster wird man unterstellen, ja, ihr seid ja eine Vorfeldorganisation aller Schwarzhändler, um was halt immer so an Vorwürfen kommt. Und dann wird noch kommen, dass kiloweise ExpertInnen wieder Studien produzieren, warum das für den Staat so nachträglich ist.
Aber ich meine,
dann wird sie sich halt entweder durchsetzen oder nicht.
Aber diesen Widerstand aus dem System, weil ich ja vorher gesagt habe, also die Bitcoin entwickeln ihre eigenen Rituale, vergessen wir mal die Politik. Wir haben unsere eigenen Rituale entwickelt, unsere eigene Sprache, unseren eigenen Humor schon fast, ja, und unsere eigene Währung, mit der wir, die wir nutzen müssen. Also ich verstehe ja jetzt noch mehr als je zuvor, warum wir sie nutzen müssen und bin sehr stolz darauf, dass ich sie auch nutze, selbst in meinem Unternehmen. Ja? Ja. Und was ich jetzt gesehen habe in den vergangenen Jahren, also nicht nur, dass die Angriffe kommen von den Notenbanken, auch von den vorgelagerten Institutionen. Da gibt es dann den einen von der holländischen Notenbank, der immer für alle ausrechnet, wie schlecht ist Bitcoin für die Umwelt. Und das geht dann in alle Mainstream-Medien, die übernehmen das gerne, weil das sind sie gewohnt. Und dann gibt es die ganz geilen Geschichten, wo dann Studien gemacht werden, dass Bitcoin sind ja Psychopathen. Weißt du, kannst du dich noch erinnern? Das war jetzt vor einem Jahr oder so. Ja, also Bitcoin sind Psychopathen, also, die sich an niemanden anderen halten.
Aber die Strickmuster sind ja immer gleich, egal ob das jetzt um Bitcoin geht oder Pharma geht oder was.
Ja, aber der Punkt ist, es ist faszinierend, das zu beobachten, dass dieses ist quasi das Immunsystem des Fiat-Mainstream-Systems permanent versucht, sich zu wehren gegen dieses neue Ding, das man offenbar nicht an sich heranlassen will, das man nicht ernst nehmen möchte.
Ja, du hast das jetzt wirklich treffend mit dem Wort Immunsystem, so würde ich das auch. Das ist ein super Ausdruck. Gibt sowas wie ein Immunsystem etablierter Strukturen, die alles natürlich wütend bekämpfen, was im Verdacht steht, den Organismus zu verändern. Und mit dem muss man rechnen. Und wenn man dann politisch tätig werden will, da muss es dann Menschen geben, die das auf sich nehmen. Das sind dann diese Pioniere, wo unter Umständen die ersten 15 scheitern werden und in der Klapsmühle oder im Knast oder in der immer inneren Emigration landen. Und dann gibt es so die lustigeren Typen, zu denen ich mich zähle, die halt lustig herumexperimentiert waren, aber der Gesetzgeber oder die Obrigkeit sagt, halt so weit, du gehst schon etwas zu weit. Sagt man, gut, Entschuldigung, so wie man halt im Verkehr, man fährt halt ein bisschen schneller, aber wenn man das Radar sieht, geht man ein bisschen drauf. Also man kann sich ja durchs Leben durchschlagen mit einer gewissen lustigen Listigkeit und eigentlich nie wirklich anecken und trotzdem ein schönes Leben haben. Und das rate ich allen Bitcoiner, außer sie haben in sich den Drang, die Welt zu verbessern. Da wünsche ich jedem viel Glück, aber
nein, das finde ich wirklich faszinierend, weil das ist auch etwas, das ich bei dir sehe und das immer wieder durchkommt und das ich jetzt dann auch bei mir beobachten kann und auch bei anderen Bitcoinern und generell bei Menschen, dass es halt die einen gibt, die quasi wirklich nur passiv durchs Leben gehen und das sind halt die einfachen Opfer, sage ich jetzt einmal, dieser Propaganda. Ja? Ja. Bitcoin ist was für Psychopathen, Dings. Also ich meine, es ist ja schon so lächerlich, aus Bitcoiner-Sicht wird es ja schon so lächerlich, aber es bleibt hängen. Ich habe erst letztens gehört, das ist das Erste, die Menschen merken sich nur das Erste, was sie hören, die Überschrift. Ja. Ja? Aber dass dann in der Praxis, dass der Gegenteil bewiesen wird und dass man dann quasi, Bitcoin kann etwas sein im digitalen Raum, dass Menschen erstmals zeigt, dass sie selbst die Möglichkeit haben, solche Experimente überhaupt durchzuführen.
Ja, das ist richtig. Aber da gehört ein gewisses Selbstbewusstsein dazu. Und das das baut sich in der Bitcoin-Community schon aus meiner Beobachtung auf. Sie wächst ja. Ich meine, das ist ja fast unbestritten, dass sie wächst. Aber es, es muss auch der Bestand an Bitcoinern sein, bis die ersten Helden hervorgebracht werden, die wirklich so heldenmütig sich politisch in die Schlacht werfen und ihr volles Vernichtung sozusagen politisch riskieren, um der guten Sache willen. Aber da lehne ich eigentlich ab, die Leute dazu zu drängeln.
Ja.
Nicht, weil ich finde es unredlich zu sagen, ja, wir müssen diesen Krieg gewinnen, aber du gehst dorthin an die Front. Nicht, und das ist halt leider eine Mode, die ja immer um sich greift.
Also die erfolgreichste, also das ist jetzt natürlich
aber
pauschal.
Wenn das jemand selber aus Geltungsdrang oder aus Überzeugung macht, ja, dann soll man ihm sogar unterstützen.
Aber diejenigen, die sich aus Überzeugung mit Bitcoin sozusagen politisch beschäftigt haben, waren meistens die, die dann versucht haben, Bitcoin für sich zu vereinnahmen. Nicht die, die versucht haben, da rede ich jetzt von Leuten, die versucht haben, quasi ihre eigene Bedeutung in der Bitcoin-Welt zu zementieren. Und die sind meistens gescheitert.
Ja, darum halte ich ja viel mehr von vom kaufmännischen Zugang. Ne?
Ja.
Weil wenn die Kaufmannschaft oder die Unternehmerschaft, vor allem die mittelständische, die ja den Staat in Wirklichkeit trägt, es ist ja nicht so, dass die Großfirmen den Staat tragen, weil die werden ja auch, die leben ja auch vom Mittelstand in Wirklichkeit. Die haben Zulieferer für alles und jedes. Und wenn er keinen Installateur hat, kann er nicht einmal beim Klo herunterlassen. Selbst wenn er der Herr Generaldirektor persönlich ist, er wird es selber nicht tun. Aber die arbeitsteilige Gesellschaft bringt das hervor, dass eine gewisse Menge an Menschen die Arbeit leistet. Und diese Leute, wenn die zum Beispiel alle dann bitcoinerisch denken, dann müssen die oben eh sich anpassen. Und das werden sie auch mehr oder weniger ziemlich friktionslos tun.
Die müssen sich sogar anpassen, ohne zu verstehen, woran sie sich anpassen.
Ja, das ist ja immer so. Ne? Es werden ja viele Technologien von Leuten verwendet, auch von mir, wo ich keine Ahnung habe, genau wie das funktioniert.
Und der Punkt mit den, sage ich jetzt mal, Revolutionären, ist ja, also im politischen Sinne, zumindest soweit ich das weiß, in meiner aktuellen Obsession mit dem Untergang der Sowjetunion und den Parallelen zu Bitcoin, ist, dass die Leute, die da aktiv wurden, waren meistens, das war Zufall. Das war eine Zufallsberufung. Die sind nicht in der Früh aufgestanden und haben gesagt, ich bringe jetzt die Kommunisten zu Fall, sondern die sind durch Zufall in eine Rolle gerutscht, in der sie dann Lech Walesa war Arbeiter in einem Werk.
Er war Betriebsrat, ganz ordinärer am Anfang. Nicht?
Ja, genau.
Ja, und auch der Havel war ja Künstler.
So einfach, ist es.
Nicht? Und ist aber, weil er, und da, das ist mein Plädoyer immer, lasst die Künstler auch ein bisschen mitspielen. Die Künstler bringen einfach neue Ideen, neue Vorgangsweisen ins Leben, die von den Angepassten einfach nie kommen werden. Weil angepasst heißt ja, ich mache das, was alle anderen machen. Künstler müssen aber was machen, was noch kein anderer gemacht
hat. Ist es auch ein Fehler, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber etwas, was ich durchaus auch unter den Bitcoinern entdecke, ist die Autoritäten, also darauf zu warten, dass quasi diese Autoritäten, die allerletzten sein werden, die Bitcoin verstehen, sich dem annähern. Also quasi die Politiker und die Medien. So.
Ja.
Warum kapiert das der Finanzminister nicht? Ja. Warum kapiert das die Süddeutsche Zeitung nicht?
Da muss man zurückfragen, warum kapierst das du nicht? Das muss man den jeweiligen sagen, weil er unterstellt, dass der andere dümmer ist als er. Was ja nicht wahr ist, der ist ja nicht so, weil er es nicht intellektuell schafft, sondern weil er ablehnt, drüber nachzudenken.
Ganz genau. Und weil er von.
Oder weil er das Gefühl hat, er darf darüber nicht nachdenken, weil ihm das beruflich schadet.
Das ist ganz sicher so, weil in den quasi elitären Zirkeln des jetzigen Systems, des Fiat-Systems nennen wir es mal, darfst du über alles reden. Du darfst über Krypto reden, du darfst über Blockchain reden, du darfst über Ethereum reden, du darfst über Central Bank Digital Currencies reden. Da gibt es dann Seminare und Symposien und große Studien und Veranstaltungen und Bücher und bla bla bla. Aber du darfst niemals das Wort Bitcoin erwähnen. Das ist wie Voldemort bei Harry Potter. Du darfst nicht Bitcoin sagen, weil Bitcoin ist quasi das, darüber reden wir nicht.
Ja, weil Bitcoin schon auch nebenbei, dass es ein gutes mathematisch fundiertes Tool ist, natürlich auch schon zum Symbol geworden ist. Ne? Und viele da was hineindenken, weil es die Bitcoin auch so gern für sich in Anspruch nehmen. Ja, ihr da oben, wir werden euch was zeigen. Nicht? Also es gibt ja auch schon eine gewisse Drohgeste der Bitcoiner.
Aber weil es eben...
Du magst das ja auch gar, du sagst da schon fast, boah, seid vorsichtig, wenn Notenbanker, wenn der Bitcoin kommt, gibt es euch nicht mehr. Nicht? Wenn diese These einmal aufpoppt, wird das ja von den Betroffenen nicht mehr als lustiger Scherz gesehen, ja, sondern bereits als böse Drohung. Nicht? Und tun reflexartig das, was sie halt immer gegen Bedrohungen tun, runterreden, das ist die mildeste Form,
ja,
echte Sanktionen vorzunehmen, das ist schon die härtere Form und das geht dann bis zur Einschaltung der Justiz. Und dann gibt es noch die militärische Option, aber ja, die wird bei Bitcoin nie funktionieren, weil Bitcoin unkörperlich
ist. Die beiden Top-Experten aus der EZB, die bei Bitcoin bisher immer falsch gelegen sind, aber trotzdem nicht aufgeben, haben in ihrem letzten Artikel aktiv die politische Verfolgung oder die juristische Verfolgung ihrer politischen Gegner verlangt, ja, indem sie gesagt haben, die Bitcoin-Entwickler müssen irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden für ein angebliches Verbrechen, das sie begangen
haben. Ja, das sagt ja auch was über den Leuten, die oben drüber sind, wenn sie sich solche Typen halten. Nicht? Also wenn ich einen Dobermann habe und durch die Straßen gehe und alle mit meinem Dobermann schrecke, weil der so die Zähne fletscht, ja, dann bin ich schon auch mitschuld, dass dieser Gasse sich niemand mehr auf die Straße traut. Dann kann man das nicht alles am Dobermann schicken. Ja? Also die sind in der EZB ja von jemandem erkoren.
Ja, natürlich.
Und die kriegen ja auch von oben sicher nicht Vorkehr gesetzt durch etwas sozusagen objektiver zu diesen armen Bitcoinern. Auch das könnte man ja sagen. Nicht? Das ist ja noch keine Weisung sozusagen. Aber allein durch die Auswahl dieser Leute, wir riechen die ja schon fast, was sie sagen müssen, dass sie oben angesehen. Ich meine, das ist ja das Wesen aller hierarchischen Systeme, dass dieses Radfahrprinzip immer da ist. Man kann ein hierarchisches System nicht machen, wenn man keine Radfahrer haben will, die nach oben buckeln und nach unten treten. Das ist völlig normal, aber das ist Weisheit, das hat ja nichts mit irgendwelchen Denkmustern zu tun, das ist alte Lebensweisheit.
Na, es sagt mir, wie weit die Bedrohung schon wahrgenommen wird, zumindest innerhalb der EZB.
Ja, viel leer, muss man sagen.
Im Vergleich mit anderen.
Weil zum Beispiel, können die Bitcoiner sogar stolz drauf sein, weil diese Heldenphase, die wird ja nicht ewig andauern. Wenn einmal der Bitcoin völlig ein Normalzustand ist, dann kannst du nicht mehr sagen, ich war damals ein Bitcoin, dann sagst du, ja, jetzt kommt schon wieder dieser nostalgische Heldenschmäh.
Das heißt aber, wir haben quasi verschiedene Phasen des Widerstands, die wir beobachten können, weil in Amerika ist offenbar weniger Widerstand. Da ist man vielleicht sich seines Fiat-Systems irgendwie sicherer als in Europa.
Nein, das glaube ich nicht. Das ist eher dieser doch noch immer vorhandene Pioniergeist. Also in Amerika ist jemand, der eine neue Idee, also würde ich das alles verzapfen, was ich da mit dir in Amerika verzapfe, hätte ich wahrscheinlich schon 2-3 Anrufe von Leuten, die sagen, hallo, verbünden wir uns, machen wir einen Deal. Während dieses Dealmaker-Denken in Europa gilt, hat kein hohes Ansehen. Im Gegenteil, da wird das als Schaftelhuberei oder Anmaßung von Funktionen, die mir von niemandem sozusagen gegeben wurden. Nicht? Ich habe mein ganzes Leben eigentlich immer nur diese Kritik. Warum machst du das? Bist du denn ein ausgebildeter Maler oder bist du denn ein ausgebildeter Denker oder bist du das oder bist du jenes? Aber niemand fragt, ist das gescheit oder blöd, was du da sagst? Nicht? Ich habe ja kein Problem, wenn man mehr sagt, das ist blöd, was ich sage. Entweder begründet das, dann kann man ja diskutieren. Oder er sagt halt, ja, für mich bist du halt blöd. Und sage ich, ja, für mich bist du auch blöd und die Sache ist erledigt. Da brauchen wir ja nicht streiten. Aber in Europa ist es so, dass immer die Hierarchie im Vordergrund steht. Das ist in Amerika in weiten Bereichen auch schon so. Man soll ja nicht Amerika immer heilig sprechen. Aber die Wurzeln dieses Nicht? Man geht irgendwo in ein Gelände und geht nicht schon davor aus, dass es dort schon einen etablierten Besitzer gibt, sondern man macht dort eine Farm und dann kümmert man sich darum, ob man sie eingetragen kriegt. Und wenn man es nicht eingetragen hat, nimmt man halt sein Pinkel und geht wieder weiter. Also dieser sogenannte Pioniergeist ist meiner Meinung nach dadurch entstanden, weil solche Typen die ersten waren, die aus Europa weggegangen sind. Und das passiert ja jetzt auch so.
Es gibt ja quasi diese Vorstellung, dass Bitcoin so etwas ist wie der wilde Westen, im positiven Sinne, der wilde Westen des digitalen Raums, wo so nur die Pioniere es hingehen, erst einmal schauen, was sie dort finden und da
es
anfangen.
Es gibt nur dort, die alten Indianerstämme hat sie dort auch gegeben, aber eben, weil die neuen schlauer, stärker waren, haben sie die weggedrängt. Und so wird es beim Bitcoin auch sein. Wenn der Bitcoin so gut funktioniert und die Bitcoin-Community so stark und so mental gefestigt ist, dann schiebt sie das einfach weg. Dann wird das auch so sein. Aber dann gibt es eben die Anpassungsfähigkeit immer des etablierten Systems. Es hat es ja auch in Amerika gegeben, es hat Gegenden gegeben, wo ziemlich lange Zeit die Urbevölkerung und die Neuen recht gut miteinander gelebt haben. Aber all along frisst immer der Pionier den Althergesessenen. Das ist so.
Sind wir uns das sicher? So wie die Germanen, das ist das Römische Reich, oder wie?
Ja, das war immer schon so. Also jeder, der ein bisschen aufmerksamer die Geschichte so quer über die Wissenschaft, ohne auf die Details, war das immer so. Das sagen übrigens die Evolutionären auch. Nicht? Wer sich besser an die Umgebung anpasst, hat einen biologischen Vorteil.
Das, was du vorher erwähnt hast, mit dem, dass du als Maler, als Unternehmer, als Experte ständig quasi angefragt, ja, darf er denn das? Hat er denn,
ja, ganz
genau. Hat er denn den Schrieb? Ja?
Ja,
das
ja,
ist
ja.
Genau diese Einstellung, aber die finde ich bei den Bitcoinern eben gar nicht, weil da gibt es dieses Proof-of-Work-Prinzip schon, dass du musst mal herzeigen, ja, kann er denn das? Das
so
reicht,
ist es.
Das reicht.
Wer kann,
das ist
der
ganz
kann.
Wichtig.
Genau. Da gibt es ja diese lustige Geschichte, wo der König von Bayern da mit seiner Kutsche gefahren ist und neben ihm ist ein Droschkenkutscher gestanden. Und dann war halt irgendwie die Kreuzung offen und der ist ihm halt davon geschossen und der hat da seinen Kutscher angetrieben, dass er ihn einholt und dann ist er neben ihm gefahren und gesagt, weißt du denn nicht, dass ich der König bin? Wie kannst du denn, wie schneller fahren als ich? Hat er gesagt, Majestät, wer kann, der kann. Das ist eine berühmte bayerische Geschichte. Und so ist es auch, wenn der Bitcoin einfach alles gut kann und die Leute wollen es, dann ist es mehr oder weniger gelaufen.
Ich glaube auch, dass.
Aber so weit sind wir noch länger.
Nein. Aber ich glaub eben auch, dass diese Mentalität notwendig ist, weil die Mentalität der Obrigkeitsgläubigkeit, dieser Experten, das ist ja absurd. Also ich schon als Journalist habe es immer und werde es immer als absolut bizarr empfinden, dass die gesamte Weltwirtschaft nicht nur abhängig ist von irgendwelchen IBM-Hobeln im Keller, sondern von irgendwelchen Pressekonferenzen von weisen Menschen, die wir beim Orakel von Delphi hängen wie an ihren Lippen. Hat er sich gerade über die Schulter gefahren? Was bedeutet das für die Zinsentwicklung?
Ja, das ist aber die heutige Religion.
Ja, genau. Ganz genau. Das ist die heutige
Religion. Das ist die Expertologie-Religion oder wie immer man heute die tauft. Aber es ist eine Religion wie jede andere. Es gibt eine Priesterkaste und denen glauben alle alles. Und die nicht glauben, müssen entweder listig sein und es geschickt tarnen, damit sie noch mitspielen dürfen, oder sie werden hinausgedrängelt, nicht? In die Emigration, in die Innere oder wie ich immer sage, die müssen dann wieder unters Radar.
Was hast du gemacht in deiner Zeit? Du warst quasi schon ein Bitcoiner, als es noch gar kein Bitcoin gab, damit du das nicht verloren hast, diese.
Naja, das habe ich ja, glaube ich, eh schon öfter gesagt. Da hilft mir die Begegnung mit der Kunst. Mhm. Das habe ich von meinen Studenten an der Angewandten gelernt, weil ich ja das Glück auch hatte, zu den Aktivistenkünstler, zu den Aktionskünstlern zu kommen. Da habe ich ja keinen Einfluss gehabt. Die haben ja mich erwählt, aus welchen Gründen auch immer. Und dort haben wir das, so wie wir zwei jetzt, erarbeitet. Proof of Work. Indem die mich mit Thesen konfrontiert haben, die am Anfang für blöd vielleicht gefunden habe und dann haben sie mir überzeugt, na, so blöd ist das nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber das ist nur dann möglich, dass ich das auch anerkenne, wenn ich meine Denkwelt etwas verändere. Und dort habe ich das Gefühl, dass sich viele Leute da blagen, wenn sie sich endlich ein bisschen eine Denkwelt zusammengebastelt haben, wollen sie einfach nicht mehr daraus herausgetrieben werden.
Jetzt frage ich dich noch was. Hast du in deinen 85 Jahren das erlebt, dass du in so eine Community plötzlich hineinkommst, die dann plötzlich ganz anders ticken, so wie das bei den Bitcoinern der Fall
ja,
ist?
Ja, das war, wie ich
bei den Künstlern.
Wie ich gekommen bin auf die Nette, der Weibel hat mich rekrutiert, hat mich dort hineingeschossen. Ich bin dort als, damals, also wie das geheißen hat, Lehrbeauftragter des Kassen. Also ich war plötzlich ein akademischer Lehrer und bin dann dort in diese Klasse, habe mich halt artig vorgestellt, wer ich bin und was ich da mache. Und die haben mich alle so angeschaut und haben das mit großer Skepsis, sie waren zwar alle computerinteressiert, das war ja damals die Zeit, wo der Kleincomputer gerade aufgekommen ist, nicht? Und ich bin halt mit ein paar Computern dorthin gekommen und die haben halt aufgestellt und am Anfang haben sie halt nur geschaut, wie steckt man das an und so. Und dann langsam haben sie mich mit ihrer Denkwelt konfrontiert und bin draufgekommen, da bleibt in meinem Kopf kein Stein auf dem anderen.
Und das hat
Das hat mich noch fasziniert.
Das hast du genossen, oder?
Ja, ich genieße auch die Bitcoinerei.
Das ist ja der
Punkt. Ich musste aber nur den Studenten sagen, Moment, Leute, denkt aber daran, ihr wollt ja von dem Zeug leben, was ihr da macht. Und dann haben wir plötzlich über Vermarktungsstrategien und dann haben sie mir erklärt, ja, da müssen wir uns unterwürfig bei den wichtigsten Galeristen und wie die alle heißen, also diese Kuratoren war da immer das Zauberwort, da müssen wir teilweise halt listig Unterwürfigkeit mimen, sonst redet er mit mir. Das haben sie aber alles als sehr nachteilig empfunden, aber Künstler sind halt bis zu einer gewissen Zeit offen bereit und haben gesagt, ja, das nehme ich auf mich, dass ich da halt immer das machen muss, um einmal später dann auf eigenen Beinen als Künstler stehen zu können. Und dasselbe sage ja ich jetzt auch noch. Natürlich ist mir das bewusst, dass ich kritisiert werde, dass ich wieder einmal vorgehalten kriege, das dürfte ich ja gar nicht. Und dann werde ich halt immer bescheiden fragen, ja, wo steht das bitte geschrieben? Und wenn das zum Beispiel so ist, dass ich halt keine Bank im Cyberspace betreiben darf, ja, dann betreibe ich halt keine Bank. Fällt mir keine Perle, muss man neu. Und zufällig rennt man dann das Bitcoin-System über den Weg. Ja. Und dann brauche ich ja die Bank gar nicht mehr. Nicht? Und das habe ich eben gelernt in der Kunst. Nicht, wenn du beim Malen irgendwie dir der Geruch der Farbe oder diese Potzerei nicht mehr gefällt, ja, dann springe ich halt auf digitale Malerei um und mache meine Bilder mit einer neuen Methode, aber ich mache noch immer meine Malerei.
Nicht? Mir ist einfach aufgefallen, und ich bin ja viel kürzer sozusagen, die Hälfte deiner Lebenszeit, so viel kürzer ist es gar nicht, aber es gibt viele junge Leute, die sind jetzt 20 oder 25, die uns jetzt zuhören. Ich komme ja auch noch aus dieser normalen, wir nennen es die Normi-Welt, ja. Und ich habe mit der Kontakt und ich verstehe auch voll und ganz das, was du sagst, dass man auch denen was geben muss, dass man nicht immer nur auf Konfrontation und so, also das ist ja, sehe ich auch als meine Aufgabe als Verbinder, ja. Aber ich persönlich merke, wenn ich, also ich bin fast süchtig nach der Bitcoin-Welt, nach der Proof-of-Work-Welt, nach der Ausprobier-Experimentier-Welt, nach, und will, also, und das bin ich nicht der Einzige, sondern das zieht die Menschen an, einen bestimmten Schlag von Menschen zieht das an, wie das Licht, die fliegen, weil sie sich in der anderen Welt A, nicht verstanden fühlen, B, nicht entfalten können und C, einfach langweilen. Ja. Und das fällt mir auch auf, ich langweile mich inzwischen in dieser alten Welt.
Ja, das haben wir gemeinsam. Aber du hast eben die Möglichkeit, eskapistisch sozusagen in die andere Welt umzusteigen, nach Belieben. Es holt dich ja die Realität eh wieder in deine alte Welt zurück, weil dann kommst du halt zu Hause und dann bist du halt mit Familienproblemen beschäftigt. Dann bist du wieder der brave Familienvater und Bürger und wenn du mit dem Auto fährst, bist du halt der Verkehrsteilnehmer, der Rechtsunterworfene. Das ist ja auch okay und ich finde das ja auch gut, dass man alle diese Facetten des Lebens auslebt, weil nur dann hat man ein reiches Leben. Wenn man nur ein einziges Ritual immer wieder macht, ist ja eigentlich wirklich fad.
Ja, es fühlt sich, also jetzt, um jetzt wirklich philosophisch zu werden, wir sind ja keine Psychopathen, wir sind Philosophen. Ja, es fühlt sich mehr an wie Leben.
Ja.
Diese Abwechslung auch und dieses Experimentieren, das tut, weil das ist ja auch das, was Kinder machen. Kinder experimentieren von Haus aus, sie probieren aus.
Aber die können auch, wie du siehst, wenn du den ablenkst und ihnen eine neue Idee bringst, dann interessiert ihm das Experiment vor 5 Minuten überhaupt nicht mehr.
Das
Und
stimmt.
genau das, also dieses, was die Asiaten, also es gibt ja Religionen, wo das Loslassen eine ganz hohe Weisheit sei. Das sollten wir halt auch machen. Wir sind so Kleber, wir Europäer. Nicht? Wir kleben an allem furchtbar immer. Warum das so ist, wahrscheinlich mit dieser langen, adeligen Gesellschaft, die wir heute halt über Jahrhunderte gehabt haben, wo ja das ein hohes Gut war, dass man wieder so denkt wie die Vorfahren, weil man ist ja ein irgendwas. Nicht?
Ist ja auch etwas zum Beispiel etwas, das in der Goldbug-Welt ganz, ganz großes Ansehen genießt, ist das erste Kapitel von Stefan Zweigs Autobiografie, Die Welt von gestern. Und das hat den Überschrift Das goldene Zeitalter der Stabilität. Und da beschreibt er die letzten Jahre und Jahrzehnte der Habsburger Monarchie und sagt halt, naja, das Geld war stabil, das lief in Gold umher, und jeder wusste genau, wo ist sein Platz in der Gesellschaft, und jeder wusste genau, wie geht's weiter. Mit ihm, das ganze Leben ist quasi vorgegeben ab dem Zeitpunkt, wo du geboren wirst, nach dem Stand etc., nach der Familie, nach dem Beruf deines Vaters. Und ich glaube, was er hat dem nachgeweint, weil quasi nachher ist das alles zusammengebrochen, aber im Nachhinein muss man sagen, es musste zusammenbrechen.
Das ist aber immer eigentlich, das ist heute ja genauso. Es gibt diese Stabilitätsfans, die wollen halt durch viele, viele Vorschriften alles
Genau,
stabilisieren und
harmonisieren.
normieren und harmonisieren. Harmonisieren ist schon ein Schmäh, also meiner Meinung nach ein
Ja.
Marketing-Trick, weil harmonisiert wird gar nichts. Im Gegenteil, da werden die Leute eher noch heraus. Wenn ich mache eine klare Regel, dann gibt es die Leute, die die Regel mögen und die, die nicht mögen. Und der dazwischen ist halt nichts.
Aber das
Da
geht
ist
auch
keine
bis zu
Harmonie
Bitcoin, weil
mehr.
einer der Vorwürfe gegen Bitcoin ist immer, es ist so volatil. Und Michael Saylor sagt zum Beispiel, naja,
Volatil ist ja
Volatilität,
nur,
das Leben ist auch,
wenn man es auf den Dollar
ja,
bezieht.
das
Aber da
auch.
ist ja der Dollar volatil und nicht der Bitcoin.
Aber das
Aber
Leben ist auch volatil.
ja, und
Da,
ich finde ja, ein Seeler ist sehr weisen Typen, ist er eigentlich. Aber er hat ja auf sehr hohem Niveau hat er ja dieselben Probleme. Es gibt ja viele Seeler-Gegner, die sagen, der ist völlig gaga, der Kerl.
das ist zum Beispiel der Grund, warum der Seller immer davon spricht, Bitcoin ist Property, also Eigentum, ja, so auf einer Ebene mit Immobilien, weil das kann man leicht einordnen ins Klassische.
Und
Und er sagt, ich bin nicht gefährlich, ich mache dem
ja,
Dollar nichts.
genau.
Das will er
Und
damit
weil
sagen.
er außerdem in dieser amerikanischen Tradition, wo ja das Eigentum für einen höheren Wert hat als in Europa, nicht?
Nächstes Problem.
Das individuelle
Ja.
Eigentum und nicht das kollektive Eigentum. Nicht? Und daher, das ist auch einer der tieferen Gründe, warum Amerika halt in vieler Hinsicht, wie du ja immer sagst, einfach nicht umgehbar derzeit ist. Meine Behauptung ist ja nur, dass auch das sich ändert. Amerika baut ja auch in dieser Hinsicht ab. Die sind nicht mehr so wilde Typen, wie es noch vor 50 Jahren waren. Ne?
Nein, Amerika muss auch wieder
Die
zurückfinden
sind
auf
auch
diesen
schon
Weg.
sehr europäisch-bürokratisch geworden. Ne? Und daher ist ja auch die Hoffnung für Europa nicht auszuschließen. Ich sehe sie nur halt momentan leider nicht. Außer in der Bitcoin-Community und bei den paar Künstlern. Nicht? Aber die paar Künstler waren immer wieder borstig. Nicht? Aber es hat ja auch fast nie gegeben, dass Künstler politische Macht ausgeübt haben.
Aber das ist schon Tatsache, weil du sagst, okay, wir sehen Hoffnung für Europa in der Bitcoin-Community, bin ich vollkommen bei dir. Da ist Mut da, aber zum Experiment und auch zur Eigenverantwortung.
Fast nach meiner Wahrnehmung fast zu wenig. Also es ist fast die Verliebtheit über Bitcoin zu schwadronieren größer als die Bereitschaft, ein bisschen riskantere, sozusagen auf der eigenen Haut sozusagen riskantere Experimente zu machen, um etwas zu lernen. Da merke ich schon eine gewisse Scheu, die natürlich was auch mit der Sicherheitsbedürfnis im Leben zu tun hat. Daher tun sich ja so Typen wie ich, die schon am Ende des Lebens stehen, schon ein Leben hinter sich haben, was ich, selbst wenn ich jetzt total scheitere, habe ich doch 8,5 Jahrzehnte gut und erfolgreich gelebt. Also kann ich das gar nicht mehr ganz zerstören. Ja.
Das ist natürlich für ironischerweise für junge Menschen eine größere
Die haben ein
Sorge.
größeres Risiko, natürlich. Daher sollten sie auch von Altspatzen ein bisschen was lernen.
Aber ich muss schon sagen, ich bekomme sehr viel mit aus der Community. Und man muss ja auch sagen, die Community in Bitcoin in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist in Europa mit absoluter Sicherheit, mit riesigem Abstand die größte. Nicht unbedingt die inhaltlich
Ich würde die
bedeutsamste.
tschechische Community dazu nennen.
Die tschechische Community ist großartig.
Naja, die hat ja noch das Privileg, dass sie ja fast genetisch subordinationsunfreudig sind.
Und da kommen wir ganz stark zu dem, was wir vorher gesprochen haben mit der Sowjetunion und Václav Havel und so weiter. Aber rein zahlenmäßig sind halt die Tschechen deutlich weniger. Also darum geht es mir. Ja? Ja. Aber in Deutschland, verglichen mit dem, was ich so aus Frankreich merke, aus Spanien merke, aber selbst im Vergleich mit der englischsprachigen oder mit der amerikanischen Community, ist die deutsche Community unglaublich stark. Und es passiert ja auch viel. Also wir haben ja auch viele, die tun. Es ist nicht nur schwadronieren. Und ich weiß auch, dass viele sich überlegen, heute hier zuhören, die sich überlegen, was können sie tun? Und ich glaube, dass da jetzt die nächste, mit dem nächsten Bullmarkt auch die nächste Welle an Tuenden kommen wird. Da bin ich sehr zuversichtlich.
Dass sich Bitcoin weiterentwickelt, ist überhaupt keine Frage. Und dass er immer mehr Terrain gewinnt, ist auch keine Frage. Aber es wird, ich predige halt immer, das heißt aber nicht, dass es Rückschläge gibt, die unter Umständen quälend lang sein können. Mhm. Das weiß ich aus meinem Leben. Ich habe Niederlagen gehabt, wo ich dann 3 Jahre gekiefert habe, wieder dorthin zu kommen, wo ich schon war. Und da hätte ich auch gesagt, das ist so schrecklich und bla bla. Aber ich weiß, dass ich immer dann, wenn ich wieder dort war, auf dem Punkt, habe ich eine bessere Ausgangslage gehabt als beim Vorherigen. Weil beim Vorherigen bin ich abgekippt, weil ich eben was falsch offenbar gemacht habe. Nicht? Also der Lerneffekt von Niederlagen sollte man nicht unterschätzen.
Was war dann deiner Meinung nach der ausschlaggebende Punkt, dass du trotzdem dran geblieben bist?
Weil ich einfach ein Dranbleiber-Typ bin. Nicht? Also ich bin ein dickschädliger Mensch. Wenn ich mir was einbüt, dann ziehe ich das irgendwie halt durch, listig. Aber listig und elastisch. Ich glaube auch, die Elastizität ist eine wichtige Eigenschaft in der Hinsicht. Nicht? Also man muss sagen, da muss ich halt, nicht zum Beispiel jetzt, man kann das auch jetzt ja schauen, wenn sich da 2 Gegner ineinander verbeißen, dann sollten sie doch beide die geistige Kraft haben, einmal sagen, okay, hören wir jetzt einmal auf, setzen wir uns zurück, beide, und nicht immer der andere. Nicht? Und das, ich habe halt dann zur Krise, weil die Obrigkeit ist halt nur noch mal stärker und bin dann vielleicht sogar mit einer längeren Verzögerung dafür, dass sie gar nicht so Unrecht hatte. Also es ist so, dass man immer im ersten Moment einmal ein Unrechtsbewusstsein hat. Man muss lernen, sich selbst da sozusagen auch bei der Nase zu nehmen und sagen, vielleicht liegst du wirklich falsch, was ja nicht auszuschließen ist. Und oft stellt sich aus, ja, irgendwo ist es in der Mitte, nicht, wie man immer so sagt. Und dann adaptiert man seine Strategie, aber das Ziel bleibt das gleiche. Nicht? Ich will der erobern, sozusagen. Und das ist genau das, und das mache ich eben schon ewig. Nicht? Das ist auch so, ich habe ja praktisch seit meinem 14. war ich immer in einem Art Arbeitsverhältnis. Zwar oft mit mir selber oder oft mit anderen, aber ich habe nie eine Phase gehabt, wo ich nichts da habe in der Richtung. Ne? Außer ich war halt krank, aber ich war Gott sei Dank auch selten krank. Vielleicht
weil du so viel gearbeitet hast, ja. Bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, dass das.
Wobei jetzt mit Arbeiten ja nicht immer als beiterisches Bagger meine.
Ne? Nein, ich hab nicht den Eindruck, dass du ungern arbeitest. Ich habe den Eindruck, du arbeitest genauso wie viele Bitcoiner und ich auch aus einem internen Antrieb so heraus. Ist es,
ne? Ich müsste ja nicht mehr, ich bin ja Pensionist an sich. Ne? Ich könnte ja mich sozusagen jetzt hinsagen und die Welt beweinen. Ne?
Das ist aber jetzt auch für uns die perfekte Klammer jetzt wirklich, weil das, den Eindruck habe ich auch, dass nicht nur der Staat quasi oder das System will dich ja unter Kontrolle bekommen, fängt in der Schule an, ja, und dann kommt die Phase, dass in Kombination mit Fiat-Geld, ne, du musst arbeiten gehen, dann nimmst du einen Kredit auf, dann hast du Schulden, dann kannst du dich nicht wirklich um die großen Gedanken über die große Welt machen nicht. Also viele, warum sind Bitcoiner die, die eher nachdenken, naja, weil sie vielleicht schon eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit erreicht haben und sei es nur mental, ja? Und dann am Schluss kommt die Pension und die wird dir wie eine Karotte vorgehalten und wenn du dann aber die Pension antrittst, stellst du fest, naja, jetzt bin ich aber schon alt und müde. Also nicht du, sondern sozusagen der Durchschnittsmensch, jetzt bin ich alt und müde und dann reißt auch keine Bäume mehr aus. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir in meiner Normalkarriere mit 35 bis 40 dann wirklich brutal bewusst wurde, also wenn ich jetzt so weitermache, dann gehe ich einfach ins Büro, so wie würde ich in die Schule gehen und irgendwann einmal mit 60 oder 65 stehe ich vor der Tür und dann ist aus. Und so will ich aber nicht leben. Ich würde lieber jetzt schon sozusagen daran arbeiten, dass ich dann mit 65 oder auch 85 immer noch gerne in der Früh aufstehe, weil ich mich darauf freue, was ich tue. Das ist doch, so soll es doch sein.
Das ist eine super Schlussfolgerung. Die kann ich nur teilen. Und ich kann sogar mich als lebender Zeuge anbieten, dass es funktionieren kann.
Deswegen freut es mich sehr, dass wir das machen, Peter. Es ist für mich wirklich ein Privileg, mit dir diese Serie machen zu können und diese von deinen Erfahrungen lernen zu können. Und ich hoffe, dass es, und ich weiß, dass es vielen von den Leuten, die jetzt zuhören, zusehen, auch so geht. Danke für die dritte
Ich
Staffel.
möchte auch noch meinem Publikum sagen, es macht mir auch nichts, wenn einer dann schreibt, cool, der Opa.
Ja, oder sagt der Operetter Blödsinn, ne? Das ist auch wieder eine
Ja, das ist auch,
Herausforderung.
das ist dann weniger Kompliment, aber es halte ich auch aus.
Ich weiß, dass du drüber nachdenkst. Ich weiß, dass du quasi auf die Kritik eingehst, das weiß ich. Also, jetzt hast du mich in meiner Dankesrede quasi gestört. Na, also noch einmal, danke für die dritte Staffel. Ich freue mich schon auf die vierte. Ich weiß noch nicht, über was wir reden werden, aber ich kann da jetzt schon sagen, es wird spannend. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.